Jugendlichen nicht so aktuell. Außer die Älteren machen vielleicht Führerscheinprüfung. Das sollte man. Na, okay. Aber Prüfungen werden wieder kommen. Das steht fest. Und sie sind dann oft gefürchtet, weil sie dann manchmal etwas offenbaren, was nicht vorher so deutlich war. So spätestens, wenn es dann ein Schulzeugnis gibt, das dann vielleicht manchmal nicht so gut ausschaut, wie es ausschauen könnte. Obwohl dieses hier geht ja noch. Ich habe eins in Deutschland gefunden. Die haben natürlich noch mehr Möglichkeiten. Die haben nämlich 6, nicht nur 5. Und hier gibt es ein Zeugnis mit 14 Sechsern. Angeblich das schlechteste Zeugnis, das er sie in Deutschland ausgestellt hat. Aber diese junge Dame kriegt jetzt eine besondere Schulung, dass sie weitermachen kann. Bei der war es wahrscheinlich dann so, wie die Eltern, die zum Elternsprechtag gingen und der Lehrer dann ihnen sagen musste, also mit dem, was ihr Sohn nicht weiß, können noch 3 andere sitzen bleiben. Und so war das vielleicht auch hier. Aber es gibt ja nicht nur Tests in der Schule und Prüfungen, sondern es gibt ja auch noch andere Tests. Im Konsument findet man dann über alle möglichen Themen Tests, wo dann eben manche Produkte schlecht abschneiden und es deutlich wird, dass sie gar nicht so gut sind, wie es in der Werbung ausschaut. Und andere, wo man staunt, gerade eins gelesen, das billigste Joghurt war das Beste, hat am besten abgeschnitten von allen. Also der Preis sagt nicht immer alles und gibt nicht immer alles her. So sind Prüfungen etwas Positives, denn Prüfungen zeigen uns, wo noch Mängel sind, wo wir was korrigieren müssen, und umgekehrt zeigen sie uns, was gute Qualität ist. Nun, die Tests in der Schule zeigen ja oft nicht dem Lehrer, was der Schüler nicht weiß, sondern der Lehrer weiß das ja oft vorher schon, sondern es zeigt es den Schüler. Es geht also mehr um den Schüler als um den Lehrer. Und heute schauen wir uns eben eine Prüfung an, die Gott macht. Gott prüft auch in 1. Mose 22 eine bekannte Geschichte, wo Gott prüft. Und da finden wir also zuerst den Auftrag. Da heißt es, nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Hier ist es dann so, wie Günther gesagt hat, wenn ein Darum steht, dann muss man schauen, warum. Und so, wenn hier steht, nach diesen Geschichten, dann muss man natürlich auch schauen, ja, was waren denn die Geschichten? Und wir haben ja schon einige Predigten über Abraham gehört. Und direkt davor haben wir, in dem Kapitel davor, die Geburt des Isaak. Und dann, wie Abraham sich in Beersheba niederlässt und dort diesen Bund schließt mit Abimelech. Und so nach diesen Geschichten, wir wissen nicht, wie lange danach, dann versuchte Gott Abraham. Nun, in der Schule kann eine Prüfung auch eine Versuchung sein. Das liegt aber nicht am Lehrer, sondern es liegt meistens am Schüler, dass er nicht genug gelernt hat und deswegen versucht, eben einen Schummelzettel mitzuhaben oder was immer sonst beim Nachbarn abzuschreiben, was dann nicht hilfreich ist, wenn man neben dieser Dame gesessen ist, die 14 Sechser hat. Aber Prüfung und Versuchung sind zwei verschiedene Sachen. Und sie werden manchmal verwechselt. Und es liegt also nicht am Lehrer, wenn die Prüfung eine Versuchung ist. Und so ist es auch hier. Wenn Gott hier prüft, dann ist es keine Versuchung. Denn Jakobus sagt uns ja eindeutig, niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand. Sondern jeder, der versucht wird, wird von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt. Das Problem ist, das Wort, sowohl im Hebräischen als auch im Griechischen, kann eben beides bedeuten. Und deswegen übersetzen meiner Meinung nach bessere Übersetzungen in diesem Fall nicht Gott versuchte Abraham, sondern Gott stellte Abraham auf die Probe, übersetzt die gute Nachricht. Oder selbst die Elberfelder sagt hier, da prüfte Gott den Abraham. Nun, diese Prüfung, denke ich, ist wahrscheinlich die härteste, die schwierigste Prüfung, die wir überhaupt in der Bibel finden. Das ist sozusagen die Matura und nicht die erste Klasse. Und es ist nicht die Einheitsmatura, denn diese Prüfung ist hier einmalig und Gottes Prüfungen sind immer unterschiedlich für jeden von uns. Und das Ziel der Prüfung ist ja nicht, uns ein schlechtes Gefühl zu geben, sondern ganz im Gegenteil. 1. Petrus 1 schreibt Petrus, deshalb jubelt ihr voller Freude, obwohl ihr jetzt für eine Weile den unterschiedlichsten Prüfungen ausgesetzt seid. Doch dadurch soll sich euer Glaube bewähren und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als das vergängliche Gold, das ja auch durch Feuer geprüft wird. Denn wenn Jesus Christus sich offenbart, wird auch die Echtheit eures Glaubens sichtbar werden und euch Lob, Ehre und Herrlichkeit einbringen. Das heißt, das Ziel der Prüfung ist etwas ganz, ganz Positives. Aber in unserer Geschichte haben wir natürlich einen großen Vorteil. Wir haben diese Einleitung, die Abraham nicht hatte. Abraham konnte nicht wissen, dass es ein Test ist, eine Prüfung ist. So ähnlich wie bei Hiob, wo wir den Hintergrundinformationen haben in den ersten beiden Kapiteln und wissen, was sich dort abgespielt hat in der unsichtbaren Welt. Aber Hiob wusste das ja nicht. Er wusste das bis zum Schluss nicht. Das macht einen großen Unterschied. Wir wissen, wenn wir diesen Text lesen, dass es nur eine Prüfung war. Und wir kennen den Ausgang schon. Und ich habe beim Lesen wieder versucht, mir vorzustellen, wie das ist, wenn man das zum ersten Mal liest. Wenn man keine Ahnung hat, wie die Geschichte ausgeht, dann kriegt man vielleicht ein bisschen das Gefühl, wie es Abraham gegangen sein muss, der eben nicht wusste, dass es eine Prüfung ist. Vielleicht hätte es ein bisschen leichter gemacht, wenn er gewusst hätte, dass es eine Prüfung ist. Aber nicht unbedingt, nicht automatisch. So kommt der Auftrag, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak. Zieh ins Land Moria und opfere ihn als Brandopfer auf dem Berg, den ich dir zeigen werde. Es ist vielleicht nicht ganz so scharf formuliert, wie es könnte, denn, und das, ich habe keine Übersetzung gefunden, die das sagt, aber die Kommentare sagen das, im Hebräischen ist deutlich, dass hier das eigentlich eine Bitte ist. Das heißt, man müsste richtig übersetzen, nimm bitte deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak. Das ist also nicht ein knallharter Befehl, aber dein Wunsch ist mein Befehl, sagen wir, und das gilt wohl auch bei Gott. Und so ist es schon klar, dass Gott erwartet, dass er das tut, dass es nicht nur ein überleg dir das mal ist. Aber trotzdem ist es ein bisschen abgeschwächter, als wenn es so knallhart klingt. Aber es scheint ein Stich ins Herz zu sein, mit jedem Satz und mit jedem Wort, was Gott hier sagt. Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak. Nun, Isaak war ja nicht sein einziger Sohn. Er hatte ja den Ismael. Aber das ist ja auch das, was vorher passiert ist. Den Ismael musste er ja wegschicken. Und von daher sind war es jetzt der einzige Sohn, den er jetzt hatte. Ganz abgesehen davon, dass das Wort dort nicht betont, dass es der einzige ist im Sinne von der Anzahl, sondern vom Wert, der einzigartige Sohn. Und diese Ausdrücke hier, deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, das erinnert natürlich jeden Bibelkenner an das Neue Testament, wie von Jesus geredet wird. Von wir lesen, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab. Nun, in dem Fall ist es wirklich der einzige und nicht nur der einzigartige. Und der einzige Sohn, den du lieb hast, eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude. Das heißt, hier haben wir Anspielungen, Hinweise auf natürlich Jesus, was wir dann später noch viel mehr sehen werden. Und er soll diesen Sohn, diesen einzigen, diesen Sohn, den er liebt, nehmen und ins Land Moria gehen. Moria kommt im Alten Testament nur zweimal vor und das zweite Mal wird uns in 2. Chronik gesagt, was dort passiert ist. Salomo fing an, das Haus des Herrn zu bauen in Jerusalem, auf dem Berg Moria, wo der Herr seinem Vater erschienen war. Das Wort Moria bedeutet auch, der Herr sieht oder er sieht. Dort ist Gott dem David erschienen und dort wurde der Tempel gebaut. Dort sollte jetzt, in dieser Gegend, sollte Abraham seinen Sohn opfern. In der Gegend, wo dann ja auch Jesus später am Kreuz gestorben ist. Nun, in unserer Geschichte, das ist das letzte Mal, dass Gott mit Abraham redet, in den Kapiteln, die wir hier in 1. Mose haben. Und hier zeigt uns der Autor eine Verbindung zu dem ersten Mal, als Gott mit Abraham redete. Denn dort hat er sehr was Ähnliches gesagt, nämlich auch: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Genauso wie hier. Er soll wohin gehen, wo Gott ihm erst zeigen wird, wo genau er opfern soll. Bei diesem ersten Befehl, bei diesem ersten Auftrag, da ging es um seine Beziehung zu seinem Vater. Er soll aus seinem Vaterland gehen, aus seiner Verwandtschaft, aus seines Vaters Haus. Jetzt, bei diesem letzten Mal, wo Gott mit ihm spricht, geht es um seine Beziehung zu seinem Sohn. Das war der Auftrag. Und dann sehen wir die Ausführung, die einfach erstaunlich ist. Vers 3 liest sich so leicht. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf, er sattelte seinen Esel und nahm seinen Sohn Isaak sowie zwei seiner Diener mit. Dann spaltete er Holz für das Brandopfer und machte sich auf den Weg zu dem Ort, den Gott ihm genannt hatte. Aber was war zwischen Vers 2 und Vers 3 passiert? Nun, Vers 2 war wahrscheinlich abends oder nachts, denn Vers 3 ist am nächsten Morgen. Wir würden gerne mehr wissen. Konnte Abraham nach dieser Begegnung mit Gott wieder einschlafen? Hat er mit seiner Frau darüber geredet? Was ist in seinem Kopf vorgegangen? Wir wissen es nicht. Die Bibel schmückt solche Dinge oft nicht aus, sondern beschränkt sich auf das Wesentliche, was wir wissen müssen. Und wir müssen wissen, dass Abraham gehorcht, und zwar sofort. Am nächsten Morgen steht er auf und tut das. Nun, die Reihenfolge, was er hier so tut, wird klar beschrieben. Er sattelt also zuerst seinen Esel und dann nimmt er seinen Sohn und dann spaltet er Holz für das Brandopfer. Das ist völlig unlogisch. Wenn man sich auf eine Reise vorbereitet, dann würde man erst alles machen, das Holz spalten und so weiter, und dann am Schluss den Esel satteln. Wir packen ja auch das Auto als letztes und packen nicht zuerst das Auto und nachher erst den Koffer. Und das könnte ein kleiner Hinweis sein, was in Abraham vorgegangen ist. Und dass er innerlich so aufgewühlt war, dass er tatsächlich nicht mehr logisch denken konnte und die Reihenfolge eingehalten hat. Wieder, wir wissen es nicht sicher. So, er geht also sofort am nächsten Tag los und die Reise dauert 3 Tage und am 3. Tag erblickt er den Berg aus der Ferne, von dem Gott geredet hat. 3 Tage lang waren sie unterwegs und wieder, wir haben keine Ahnung, haben sie geredet in der Zeit? Worüber haben sie sich unterhalten? Konnte ein Abraham überhaupt über irgendetwas reden in dieser Situation? Und dann am 3. Tag, als sie den Berg aus der Ferne sehen, dann sagt er eben zu seinen beiden Dienern: Wartet hier mit dem Esel auf uns. Der Junge und ich werden noch ein Stück weiter gehen. Und dort oben werden wir Gott anbeten und dann zu euch zurückkommen. Was war das? War das Wunschdenken? Er wusste, er geht dort hoch, um seinen Sohn zu opfern, als Brandopfer. Das heißt, er wird geschlachtet und dann verbrannt. Und hier sagt er: Wir werden dann zu euch zurückkommen. Da könnte man also denken, dass es nur Wunschdenken ist oder dass er einfach nur noch nicht der Wahrheit ins Auge schauen wollte oder dass er das Thema eben noch nicht aufbringen wollte. Aber das Neue Testament gibt uns hier glücklicherweise einen kleinen Einblick. Der Hebräerbriefschreiber sagt uns, durch den Glauben war Abraham bereit, Isaak als Opfer darzubringen, als Gott ihn auf die Probe stellte. Abraham, der Gottes Zusagen empfangen hatte, war bereit, seinen einzigen Sohn Isaak zu opfern, obwohl Gott ihm versprochen hatte, nur die Nachkommen Isaaks sollen als deine Nachkommen bezeichnet werden. Das war ja dieses völlig Verwirrende hier. Gott hatte eine besondere Verheißung gegeben. In diesem Sohn Isaak wirst du viele Nachkommen haben. Aber Isaak war zu diesem Zeitpunkt noch nicht verheiratet und hatte selbstverständlich noch keine Kinder. So wie soll das gehen, wenn er ihn jetzt opfert? Und da hat Abraham völlig logisch gedacht. Abraham ging davon aus, dass Gott Isaak wieder zum Leben erwecken konnte, wenn er gestorben war. Und in gewisser Weise bekam Abraham seinen Sohn tatsächlich von den Toten zurück. Das heißt, es war nicht nur ein Wunschdenken, sondern Abraham hat seinen Glauben ganz nüchtern und praktisch umgesetzt. Er hat gesagt, okay, ich muss hingehen, ich muss ihn töten. Aber Gott hat versprochen, dass er viele Nachkommen haben wird. Also muss Gott ihn wieder auferwecken und wir werden zurückkommen. Das ist ja entscheidend, dass hier Abraham eine solche Verheißung hat. Ich muss denken, zwei Kapitel später gibt es dann die Geschichte, wo Abraham seinen Knecht schickt, um eine Frau für den Isaak zu finden. Und das wurde uns in der Jugend immer als Beispiel hingestellt, wie man seine Frau findet, dass Gott eben eine ausgesucht hat und so weiter und so fort. Und dann so, Gott hat irgendwo eine Frau für dich und die musst du jetzt dann sozusagen finden. Da war ein Riesendenkfehler, denn Gott hat niemand von uns eine Frau oder einen Ehepartner versprochen. Aber Abraham hatte eine Verheißung, dieser Isaak wird viele Nachkommen haben. Von da gesehen brauchte er eine Frau. Und so ist es also auch hier. Abraham hat einfach die Verheißung Gottes, die bestimmt war für seinen Sohn, ernst genommen und einen logischen Schluss daraus gezogen. Und so gingen die beiden jetzt also alleine weiter. Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und so gingen die beiden miteinander. Er legte das Holz auf seinen Sohn, auf dem dieser Sohn später verbrennen sollte. Auch das erinnert uns natürlich an das Neue Testament. Jesus trug das Kreuz selbst zu dem Ort, der Schädelstätte genannt wird. Und dann gehen sie beiden alleine bergsteigen, den Berg hoch. Und dann bricht Isaak zum ersten Mal das Schweigen und sagt, Vater. Und Abraham antwortet, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo ist aber das Lamm zum Brandopfer? Das muss wieder ein Stich gewesen sein in das Herz des Abraham. Hier merken wir, die Spannung steigt. Also der Autor hier ist ein ausgezeichneter Geschichtenerzähler. Das ist Weltliteratur. Wie diese Geschichte, da haben wir nicht Zeit, darauf einzugehen. Da gibt es so viele Details in dieser Geschichte, die so faszinierend aufgebaut sind, so durchdacht sind, so absichtlich sind, dass es faszinierend ist. Die Spannung steigt, sie wird unerträglich. Und hier wird deutlich, Isaak weiß noch nicht, was ihm bevorsteht. Abraham hat noch nichts erwähnt. Er hat nur gesagt, wir gehen Gott anbeten und ein Opfer bringen. Und Isaak war ja auch nicht gerade auf der Suppe dahergeschwommen. Er hat auch zwei und zwei zusammengezählt und gesagt, Moment mal, hier haben wir Holz, hier haben wir Feuer, du hast das Messer, aber wo ist das Lamm? Und hier antwortet Abraham wieder und sagt, mein Sohn, Gott wird sich ein Lamm zum Brandopfer ersehen. Eine wahre, aber zweideutige Antwort. Denn damit hat er nicht gesagt, was für ein Lamm Gott ersehen wird. Ob es eben tatsächlich Isaak sein wird oder ein anderes Lamm. Aber auch das ist natürlich eine prophetische Aussage, denn im Neuen Testament lesen wir dann, als Johannes der Täufer Jesus kommen sieht und sagt, seht, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und so kommen die beiden also an diese Stelle auf dem Berg Moria, die Gott ihm gezeigt und genannt hatte. Und Abraham baut den Altar, er schichtet das Holz auf, fesselt seinen Sohn Isaak und legt ihn auf den Altar, oben auf das Holz, und dann griff er nach dem Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Das ist der Höhepunkt dieser spannenden Geschichte. Und wie gesagt, wenn wir nicht wüssten, wie es ausgeht, dann würden wir jetzt auf Nadeln sitzen. Was passiert jetzt? Sticht er wirklich zu? Wenn man sich im Internet Bilder, gibt es jede Menge Kunstwerke zu diesem Thema von verschiedenen Künstlern. Wenn man sich die alle anschaut, dann sind die alle meiner Meinung nach falsch. Denn sie alle zeigen einen im besten Fall schmächtigen Teenager mit 12, 13 Jahren. Aber mit großer Wahrscheinlichkeit war Isaak bei dieser Zeit bereits über 20 und nicht ein schmächtiger kleiner Junge, der sich nicht wehren konnte. Es ist völlig klar, Abraham hätte keine Chance gehabt, wenn Isaak nicht bereit gewesen wäre. Wenn Isaak davongelaufen wäre, der Abraham war weit über 100, er wäre ihm nie nachgekommen. Und selbst wenn es zum Kampf gekommen wäre, hätte Abraham keine Chance gehabt. Das heißt, hier wird deutlich, Isaak war bereit, sich opfern zu lassen. Auch das wieder ein Vorbild auf Jesus, von dem es in Jesaja heißt, wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird und wie ein Schaf vor seinem Scherer verstummt, so machte auch er den Mund nicht auf. Wir lesen von keiner Widerrede, von keiner Diskussion, nichts. Isaak war bereit, sich opfern zu lassen. Aber Gott kommt nie zu spät, keine Sekunde zu spät. Und so finden wir dann die Alternative. Als Abraham zustechen will, dann rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her und sprach, Abraham, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Zum dritten Mal. Beim ersten Mal hat Gott nur Abraham gesagt und Abraham hat gesagt, hier bin ich. Beim zweiten Mal hat der Sohn Isaak gesagt, Vater. Abraham hat gesagt, hier bin ich. Aber dieses Mal sagt Gott, Abraham, Abraham, um deutlich zu machen, wie dringend, wie wichtig es jetzt ist, dass Abraham hört und reagiert. Und Gott sagt, oder der Engel des Herrn, der im Alten Testament Jesus ist, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm gar nichts, denn jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen. Auch da wieder die Parallele zum Neuen Testament. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Das ist der ultimative Beweis der Liebe. Dort war es der ultimative Beweis der Liebe Abrahams zu Gott. In Römer ist es, oder auf Golgatha ist es, der ultimative Beweis Gottes Liebe zu uns. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Aber das könnte etwas verwirrend hier sein. Gott sagt, jetzt weiß ich. Das heißt, vorher wusste er nicht. Ist Gott nicht allwissend? Nun, wir haben diesen Ausdruck des Öfteren in der Bibel, wo es so klingt, als würde Gott etwas nicht wissen, dass Gott runterkommt, um zu sehen, wie sie den Turmbau zu Babel bauen. Oder später kommt er, um zu erfahren, wie es in Sodom und Gomorra ausschaut. Und das sind menschliche Ausdrücke, die etwas deutlich machen wollen, aber die nicht sagen, dass Gott vorher nicht wusste. Sondern es geht hier wieder nicht eigentlich um Gott, sondern es geht um Abraham. Es geht darum, dass Abraham seinen Glauben unter Beweis stellt. Und deshalb noch die Anwendung. Und die finden wir dann in Jakobus Kapitel 2. Wo Jakobus sagt, du gedankenloser Mensch, willst du nicht einsehen, dass ein Glaube, der nicht zu Taten führt, nutzlos ist? Wurde nicht unser Ahnvater Abraham aufgrund seines Tuns von Gott als gerecht anerkannt? Nämlich, weil er seinen Sohn Isaak als Opfer auf den Altar legte? Du siehst also, sein Glaube und seine Taten wirkten zusammen. Sein Glaube wurde durch sein Tun vollkommen. Auf diese Weise bestätigte sich das Wort in den Heiligen Schriften. Abraham glaubte Gott und dies rechnete Gott ihm als Gerechtigkeit an. Er wird sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch aufgrund seiner Taten von Gott als gerecht anerkannt wird und nicht schon durch bloßen Glauben. Wir kennen die große Auseinandersetzung zwischen Luther und der katholischen Kirche damals und diese Themen. Ist man allein durch Glauben gerettet? Und der Römerbrief sagt völlig deutlich, man wird allein durch Glauben gerettet, ohne Werke. Und dann sagt Jakobus, siehst du nicht, dass er durch Werke gerechtfertigt worden ist? Deswegen hatte Luther dann solche Schwierigkeiten mit dem Jakobusbrief, weil er, habe ich den Eindruck, hier nicht ganz verstanden hat, was Jakobus hier sagen will. Denn was Jakobus hier ja deutlich sagt, ist, ob wir glauben, dass der Glaube retten kann, nämlich der Glaube ohne Werke. Und das ist kein biblischer Glaube. Der kann tatsächlich nicht retten, sondern nur der Glaube rettet. Aber es muss ein Glaube sein, dem Taten folgen. Ein Glaube, der sich im Alltag auswirkt. Ein Glaube, der sichtbar wird. Und darum geht es, wenn Gott sagt, jetzt weiß ich. Gott möchte wissen, ob mein Glaube echt ist. Nun, diese Geschichte könnte einem Angst einjagen. Denn was, wenn Gott von mir erwartet, dass ich irgendetwas opfere, was mir absolut lieb ist oder jemand, was immer es dann bedeuten könnte in meinem Alltag, dann wird doch völlig klar, ich denke, dass keiner von uns sagen würde, naja, ich mache das so wie Abraham. Ich stehe am nächsten Morgen auf und gehe und tue das einfach. Das könnte einem Angst einjagen. Aber da sagt 1. Korinther 10 zu dem Thema dieser Prüfungen. Die Proben, auf die euer Glaube bisher gestellt worden ist, sind über das gewöhnliche Maß noch nicht hinausgegangen. Aber Gott ist treu und wird nicht zulassen, dass die Prüfung über eure Kraft geht. Wenn er euch auf die Probe stellt, sorgt er auch dafür, dass ihr sie bestehen könnt. Das heißt, Gott gibt uns keine Matura-Prüfung, wenn wir noch in der ersten Klasse sind, sondern er passt die Prüfungen an, individuell, maßgeschneidert, was er uns zutrauen kann. Und dann gibt er uns ja auch noch die Kraft dazu. Und seine Gnade reicht aus, wie es im 1. Korinther 12 heißt. Meine Gnade reicht aus. Es wird die Geschichte erzählt von einem Südafrikaner, der sich einen Rolls-Royce kaufen wollte. Und bevor er unterschrieben hat, hat er noch eine Frage. Wie viel PS hat das Ding eigentlich? Und der Verkäufer wusste das nicht. Dann hat er, das ist schon lange her, da gab es noch kein E-Mail, hat er ein Telegramm geschickt in die Zentrale nach England und hat gefragt, wie viel PS hat dieses Auto eigentlich? Und die Antwort war nur ein Wort. Sufficient. Ausreichend. In anderen Worten, du wirst mit diesem Auto nie in eine Situation kommen, wo du sagen könntest, wenn ich jetzt mehr PS hätte, dann. Die Situation gibt es nicht. Das ist das Wort, was Gott verbraucht mit seiner Gnade. Seine Gnade ist ausreichend. Du wirst nie in eine Situation kommen, wo du sagen könntest, wenn Gott mehr was immer geben würde, dann. Nein, es reicht aus. Wir werden nie auf eine Probe gestellt, in der wir nicht bestehen könnten. Und deswegen sagt dann Jakobus, wie glücklich ist der, der die Erprobung standhaft erträgt. Denn nachdem er sich so bewährt hat, wird er den Ehrenkranz des Lebens erhalten, den Gott denen versprochen hat, die ihn lieben. Abraham hat seine Liebe zu Gott bewiesen. Abraham wird diesen Ehrenkranz des Lebens bekommen. Er hat die Prüfung bestanden. Er hat Gott mehr geliebt als seinen Sohn und wird diesen Ehrenkranz kriegen. Aber jeder von uns kann auch diesen Ehrenkranz kriegen. Denn was ist die Bedingung? Was sagt er hier? Dass jeder diesen Ehrenkranz kriegt, der Gott liebt. Wir haben am Anfang das erste Lied gesungen und da hieß es, unser Wunsch allein ist, dich zu lieben, Herr. Und das wünsche ich mir, dass das wirklich unser Wunsch ist. Und deshalb wollen wir jetzt am Schluss noch ein Gebet hören in einem Lied. Wer es kennt, kann gerne mitsingen. Es ist ein Gebet, das ich oft bete. Mehr lieben möchte ich dich. Hör mein Gebet, ich flehe inniglich, früh und spät. Mehr lieben möchte ich dich. Mehr lieben Heiland dich. Mehr lieben dich. Mehr lieben dich.